Herr Kardinal, Sie kennen die Zeichen der Zeit besser als viele andere Menschen. Was brauchen die Menschen heute, um sich von der Kirche angezogen zu fühlen, sich in ihr womöglich geborgen zu fühlen? Wie stehen die Chancen, dass die Kirche heute wieder zur ersten Adresse wird?
Die Menschen spüren, dass wir mit vielen Wandlungen unseres gesellschaftlichen und individuellen Lebens rechnen müssen. Vieles wird anders, vieles wird vielleicht auch etwas enger, es wird mancher Verzicht auch dann abverlangt. Und deswegen kommt die Frage schon etwas dringlicher: Was macht eigentlich unser Leben überhaupt aus? Was ist der Sinn des Lebens? Man sucht deswegen inmitten dieser vielen Wandlungen auch nach einer verlässlichen Orientierung. Und da, glaube ich, hat Religion eine neue Chance, zumal man auch sieht, dass es eben Lebensrätsel des Menschen gibt wie Leid und Tod, aber auch Glück und vieles andere, was in einem größeren Zusammenhang gesehen werden muss.
Herr Kardinal, Ihr Wahlspruch lautet Stade in Fide, steht fest im Glauben. Ist dieser Leitspruch auch heute noch der Schlüssel zu Ihrem Suchen und Finden?
Ich glaube, dass man sehen muss, dass eine Ermutigung, im Glauben zu bleiben und auch den Glauben immer wieder zu vertiefen, denn bleiben kann man nur, wenn man ihn vertieft, das ist unbedingt notwendig. Und auch, dass der Mensch, selbst wenn er mal durch eine Zeit geht, wo ihm der Glaube schwerfällt, dass er dann doch ihm treu bleibt. Für die große christliche Tradition war es eigentlich immer ein Stück weit auch selbstverständlich, dass der Mensch mal durch die Nacht geht, durch die Wüste geht, dass er Entbehrung und Verzicht sieht, dass Gott auch mal dem einzelnen Menschen verborgen sein kann. Gott suchen ist eine ganz entscheidende Aufgabe im Alten Testament und auch in der Mystik und dergleichen. So dass ich sagen würde, steht fest, im Glauben ist eine notwendige Ermutigung für uns.
Zu Ihrem 70. Geburtstag, Herr Kardinal, eine ganz besondere Frage. Die Frage nach dem Glück. Sie haben darüber gerade einen Essay geschrieben. Sagen Sie uns, was das ist, wonach sich alle Menschen sehnen. Was ist das, das Glück?
Das ist natürlich zunächst einmal die Erfüllung der verschiedenen Sehnsüchte des Menschen. Und man möchte eine Erfüllung haben, die bleibt, die nicht einem wieder genommen also werden kann. Man weiß ja auch um das Zufällige und das Okkasionelle des Glücks. Und Hagia Augustinus sagt schon in einer seiner Schriften, es gäbe zu seiner Zeit 188 verschiedene Definitionen von Glück. Wenn sie in dieser Zeit damals eine solche Vielfalt gegeben hat, um wie viel mehr haben wir heute eine unglaubliche Bandbreite des Glückverlangens. Mir kommt es auch darauf an, dass man das kleine Glück des Menschen nicht schlecht redet, wenn einer am Abend im Alltag seines Lebens zufrieden sein kann, wenn er Freude hat an Kindern, wenn er Freude hat am Gelingen seiner Arbeit, wenn er Freude hat zusammen beim Mahl mit Freunden, wenn er auch getragen wird von der Liebe in einer Ehe und einer Familie. Dieses kleine Glück ist für die allermeisten Menschen zunächst das, der Boden, wo sie Glück erfahren. Und wenn dieses Glück gut ist, dann kann es auch helfen, das große Glück sozusagen nicht aus dem Auge zu verlieren. Das große Glück, das darin besteht, dass wir einmal nicht mehr enttäuscht werden, einmal nicht nur glücklich sind für den Moment, sondern selig für immer.
Hatten Sie in Ihrer Jugend jemals den Wunsch verspürt, etwas anders zu werden? Sie sind ein bedeutender Kirchenmann geworden, Herr Kardinal. Aber hatten Sie noch andere Ziele vor Augen?
Ja, ich habe bis ein halbes Jahr vor dem Abitur eigentlich noch nicht gewusst, dass ich Priester werden will. Ich wusste, dass ich einen Beruf ausüben möchte mit zwei Zielen. Erstens, ich wollte konkret mit Menschen und mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Mein Vater war zeitlebens ein begeisterter Lehrer. Davon habe ich also irgendwo etwas mitbekommen. Und zweitens, ich wollte einen Beruf ausüben, wo es um die Sinnfragen des Menschen geht. Woher kommt der Mensch? Wohin geht der Mensch? Was ist mit dem Leid? Was ist mit dem Bösen? Wie wird der Mensch glücklich und dergleichen? Ich hatte einen wunderbaren Lehrer in Deutsch und Philosophie und Französisch. Und von dem habe ich für diese Fragen fast mehr gelernt als in der Religion allein. Ich hätte also auch Philosophie studieren können, Lehrer werden können. Aber dann eines Tages hatte ich den Eindruck, diese beiden Dinge, die ich eigentlich verlange, Nähe zu Menschen und Sinnfrage, kannst du vielleicht doch am besten, wenn du Priester wirst, erreichen.
Muss im Leben eigentlich alles mit Vernunft hinterfragt werden, oder gibt es auch etwas, das einfach ohne kritische Nachfrage angenommen werden kann, Herr Kardinal?
Für mich ist beides wichtig. Für mich ist wichtig, dass man ein Fundament hat, auf dem man steht, was den ganzen Menschen angeht. Das sind die Emotionen, das ist die Vernunft, das ist der Wille, das ist das Handeln. Und dazu gehört von Kindheit an schon das, was die Psychologie in unserer Zeit das Urvertrauen des Menschen nennt. Ich brauche eine Urzuversicht zum Leben, ein Ja zum Leben. Das ist ein Geschenk, wenn man als Mensch das immer wieder auch dieses Ja sagen und behalten kann, trotz gegenteiliger Erfahrungen. Und für mich ist natürlich wichtig, dass das nicht nur so ein Gefühl aus dem Bauch heraus ist, dass das auch nicht einfach nur Lebensinstinkt also ist, sondern dass man das auch begründen kann, dass man danach fragen, also kann, dass man anderen Auskunft geben kann, was einem trägt. Alles, was mir wichtig ist, möchte ich auch, dass andere es kennenlernen. Und deswegen gehört für mich, ohne zu glauben, man könnte alles schnöd hinterfragen, gehört für mich das Begründen und das Verstehen zum Menschen.
Zu Ihrer Biografie gehört auch Ihr besonderes Verhältnis zum Vatikan. Wie fühlt sich ein Bischof, wenn er in Rom manchmal eine andere Haltung vorfindet als die eigene? Ich spreche hier etwa Ihre Position zu den Themen Kommunion an Wiederverheiratete, die Schwangerenberatung, Domus Vitae an, die seinerzeit als Hindernis für Ihre dann später erfolgte Kardinalswürde interpretiert wurden.
Also für mich liegt das natürlich sehr viel tiefer. Ich habe in den Jahren 1957 bis 1964 in Rom studiert. Ich habe den Aufbruch hin zum Zweiten Vatikanischen Konzil als junger Mensch mitbekommen. Der Aufbruch war genauso wichtig wie das Konzil also selber. Ich habe das Glück gehabt, dass ich dann ein Jahr lang Pius XII., die ganze Zeit von Johannes dem 23., Paul dem 6. und so fort erleben konnte. Dadurch, dass ich gleich Assistent wurde bei Carrara, habe ich auch das Glück gehabt, dass ich vom Konzil etwas mehr mitbekommen konnte, dann aus einer gewissen Nähe, wenn auch nicht aus einer intimen Kenntnis. Und von da aus gesehen hat sich eigentlich mein Verständnis von Theologie und von Kirche von Anfang an eigentlich an der Weltkirche orientiert, zu der selbstverständlich der Papst ganz zentral also gehört. Wenn deswegen mal gelegentlich, ich würde es eigentlich nicht gar nicht Konflikte nennen, sondern Meinungsverschiedenheiten, also waren über die Gestaltung einzelner Fragen und Probleme, dann darf das den ganz fundamentalen Konsens, den ich mit der Kirche, den ich mit den Päpsten, den ich mit den Verantwortlichen hier in Rom habe, nicht verdecken. Das wäre einfach gar nicht wahr. In den Medien sind natürlich nur schlechte Nachrichten, also interessant, und deswegen also steht das immer wieder im Vordergrund. Ich war mir aber etwa bei der Schwangerenberatung oder bei der Frage geschiedene Wiederverheiratete immer klar, dass wir mal einen Vorschlag machen, dass wir aber nicht letztgültig entscheiden über diesen Vorschlag und dass ich auch weiß, dass man uns Einwände machen kann. Und deswegen habe ich in jeder Pressekonferenz vor der endgültigen Entscheidung immer gesagt, ich weiß auch, dass anders entschieden werden könnte, als ich selber so sehe. Aber ich fand es auch als meine Aufgabe und meine Sendung, bestimmte Dinge, die den Menschen auf den Nägeln brennen, zu Bewusstsein zu bringen, Vorschläge also auch dann zu machen. Und ich bin auch sehr gut damit gefahren, der Papst und auch der verstorbene Papst und der jetzige Papst haben es mir nie übel genommen, dass ich in Freiheit und Respekt, schließlich auch im Gehorsam, gesucht habe, aber auch die Entscheidung dann angenommen habe. Und das beides zusammen gehört für mich zur richtigen Kirchlichkeit.
Die Kirche gibt dem Gewissen eine Stimme. Dieser bildhafte Ausspruch klingt wie ein Fanal und stammt aus einer Ansprache von Papst Benedikt XVI. Vor wenigen Tagen. Welche Stimme muss oder soll dieses Gewissen im neuen Jahrtausend haben?
Das Gewissen ist, so sagt das Zweite Vatikanische Konzil einmal, das Heiligtum des Menschen. Und deswegen ist die Pflege des Gewissens, das Wachrütteln des Gewissens, das Schärfen des Gewissens eine ganz wichtige Aufgabe der Kirche. Das Gewissen ist zwar unvertretbar. Keiner kann an meiner Stelle entscheiden, wenn es ums Gewissen geht. Keine Autorität in der Welt kann das. Und ich finde es großartig, dass es in der Geschichte der Kirche und in der Geschichte des Denkens so ist, dass auch ein irriges Gewissen bindet und dass die Kirche sich dazu stellen konnte, gerade Thomas von Aquin zu sagen, auch ein irriges Gewissen bindet. Das zeigt, wie hoch man das Gewissen als Heiligtum des Menschen also geschätzt hat. Aber auch im Gewissen ist man nicht ein Robinson im Meer der Welt, sondern da muss man sich orientieren, sensibel werden. Deswegen gibt es die 10 Gebote, deswegen gibt es viele andere Gesetze. Ich sage nicht so gern Gesetze, das Wort hat einen schlechten Klang. Aber im Alten Testament sind alle Gesetze Weisungen, Pfade zum Leben und nicht einfach nur Verbote und so weiter. Und das braucht man, um auch das Gewissen, gerade auch in seiner Einmaligkeit, nicht verkommen zu lassen. Auch das Gewissen muss sich orientieren. Auch das Gewissen braucht Leuchttürme. Dann erst kann es auch wirklich gelingen, einen einmaligen Spruch des Gewissens zu vollziehen.
Zum Schluss dieses Gesprächs, Herr Kardinal, vielleicht die allerwichtigste Frage. Worin besteht das bleibende Geheimnis Gottes?
Das bleibende Geheimnis Gottes besteht für mich eigentlich darin, dass er immer frischer und immer reicher ist als alles, was uns in unserem Leben auf uns zukommt und was uns vielleicht manchmal im Augenblick etwas behext und im Augenblick etwas einnimmt. Zu wissen, besonders Gottes Liebe zum Menschen, dass er besonders durch seinen Sohn eigentlich zu uns gesprochen hat, das kann nicht überholt werden. Da bin ich also in dem Sinne konservativ, dass ich sage, Jesu Leben, sein Wort und sein Werk sind das äußerste und das unüberholbare Zeichen Gottes für die Welt. Und dafür sich einzusetzen, ist ein Leben wert.
Aus der Sendereihe Menschen in der Zeit hörten Sie zum runden Geburtstag mit Karl Kardinal Lehmann von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.